Working Draft on Tour.
Hallo zusammen, wir sind auf der Midsalt Head in the Cloud Konferenz 2026. Es ist super warm. Ich glaube 34 Grad haben wir jetzt schon. Es wird gleich noch ein bisschen wärmer, aber wir haben alle schon Erfahrungen gemacht, wie die Technik auch unter der Hitze zu leiden hat, ne, André?
Ja.
Ja, cool, dass du da bist. Du bist unser Gast hier für dieses kurze Interview. Du hast eben gesprochen über die Webseite der Zukunft und wie es eigentlich mit der Website weitergeht. Bevor wir da rein gucken, was das Thema eigentlich ist. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zu dir selbst sagen.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf, also für die Einladung auch. Mein Name ist André Richter. Ich habe im Jahr 2000, als das Internet noch dunkelpolig war, habe ich eine Firma gegründet. Aus dem Studium heraus mit Kommilitonen zusammen. Und wir haben Webseiten gemacht. Das war damals so ein bisschen der Zahn der Zeit. Und dann haben wir bis 2018 in Berlin eine Firma aufgebaut, die sich hier mit Typo 3, Open Source und CMS-Lösungen beschäftigt hat. Dann ging es nicht vor, nicht zurück. Die Wirtschaftslage hat es uns irgendwie ein bisschen schwerer gemacht zu wachsen oder heißt zugrunde zu gehen. Und dann haben wir einen Verschmelzungsprozess angestoßen mit einer anderen Agentur. Bei der arbeite ich jetzt als Director Digital Experience. Das ist sozusagen ein bisschen derjenige, der versucht, die Fäden zusammenzuhalten. Wie kann man Angebote für unsere Kunden attraktiv halten? Nicht nur als Webseite, nicht nur im Netz, sondern auch darüber hinaus. Und das ist so ein bisschen der Antrieb auch gewesen, diesen Vortrag, den Talk einzureichen.
Es ist natürlich spannend, sich zu überlegen, die Zukunft der Webseite. Und du hast ja auch so ein Stück weit plakativ gefragt, stirbt die Webseite jetzt? Was glaubst du?
Ich glaube, das habe ich ja dann eigentlich versucht, auch wieder aufzunehmen, sie stirbt als solche nicht. Sie wird eine andere Funktion besitzen und sie wird auch eine andere Darstellung besitzen. Und wenn man jetzt Webseite klassisch begreift, als nur auf einem Desktop oder einem Mobilgerät URL eintippen, die Webseite aufrufen, dann glaube ich, das ist tatsächlich ein Nutzerkonzept, was immer weiter zurückgedrängt wird und eher so eine Art Nischendasein führen wird. Wenn es darum geht, dass die Webseite eigentlich eine Repräsentanz von einer Firma oder eines Unternehmens im Netz, im Web ist, dann wird sie sich wandeln und dann wird sie andere Funktionen erfüllen müssen.
Was hast du dann für so die Funktionen, die dann eigentlich so eine Webseite haben wird in der Zukunft?
Ist meine große Theorie, und das wäre natürlich auch mein Wunsch, neben den Webseiten, die jetzt ja eigentlich nur reine Marketingzwecke erfüllen, eigentlich ist eine Webseite immer ein Versprechen, ich kann dir helfen, ich biete dir Hilfe an,
ja,
für einen bestimmten Aktionsschritt, für eine bestimmte Information. Das, glaube ich, ist so die Intention von Webseiten, oder sollte es sein. Und wenn man das als Grund und als ursächlichen Motor für eine Webseite begreift, dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass die visuelle Darstellung sich da deutlich ändert, sondern dann bleibt die eigentliche Funktion von der Webseite oder dem Webangebot dieselbe, nämlich Hilfe anbieten. Sie macht es halt bloß an anderen Stellen und sie macht es nicht mehr so im klassischen 1:1, ne? Ich bin Webseite, du bist Kunde oder Interessent, sondern sie macht es als Webseite zu, aha, du bist dieses Large Language Model, aha, du bist dieser Chatbot, ja, aha, du bist diese Maschine und ja, das ist eine andere Form der Kommunikation.
Aber das klingt ja dann schon durch, dass du sagen würdest, also die Klientel wird weniger Mensch sein, sondern eben einfach mehr Interfaces verschiedener Art, Chatbots, so diese Dinge. Vielleicht wird die Website auch als Widget im Chat integriert, solche Dinge. Ja. Dann gibt es ja bei OpenAI, glaube ich.
Genau, ja. Also das glaube ich ganz fest, dass man jetzt aktuell einen guten Weg finden könnte, indem man ein Hybrid für Menschen und Maschinen gestaltet und entwickelt. Und das ist manchmal näher beieinander, als man so denkt. Meine Historie ist ja auch ein bisschen, ich habe mich viel mit dem Thema BTV, Barrierefreiheit und Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auseinandergesetzt. Und wir haben da schon erlebt, das, was für Maschinen gut ist, ist für Menschen eigentlich auch gut. Ne? Ganz viel Semantik, das, was Google gut versteht, das war immer für uns so der Musterbehinderte, haben wir dann gesagt, wenn Google eine Webseite gut finden kann, ist sie auch weitgehend barrierefrei. Und andersrum, wenn man eine Webseite barrierefrei aufbaut, dann hat sie auch Potenzial bei Google betrübt worden zu werden. Und deswegen würde ich sagen, es ist gut, wenn man Maschinen mitdenkt, ob jetzt sich das Publikum komplett verschiebt oder ob Maschinen nicht eigentlich so eine Art von Proxy sind. Am Ende liefert die Webseite trotzdem noch Ergebnisse zu anderen Menschen, aber ob die Menschen direkt auf die Webseite zugreifen oder ob sie über Maschinen auf Funktionen der Webseite zugreifen, das, glaube ich, wird sich fundamental ändern. Und es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt als Beispiel ich möchte eine Reise buchen und ich komme auf eine Webseite und da wird mir die Reise sehr schön dargestellt und mit all ihren Facetten beschrieben. Dann kriege ich ein Gefühl, das ist ein Erlebnis, was mir die Webseite bereitet, bin ich eher bereit, auch Geld dafür auszugeben. Ja. Wenn eine Maschine dieses Erlebnis synthetisiert und mir sozusagen über Umwege bereitstellt, dann macht das halt was. Und ich muss der Maschine erstmal so schmackhaft machen, dass sie es dem Nutzer wieder besser weiterverkaufen kann. Und das an sich sind halt aus einer Schnittstelle werden dann halt mehrere und da muss man sich Gedanken machen, wie kann man die einzeln gestalten.
Jetzt hast du dann noch eine Begrifflichkeit angeführt oder du hast es genannt, das Konzept von den 5i. Was hat es damit auf?
Sehr gut, dass wir das mit, also ich will es jetzt nicht als schützenswerten Begriff etablieren, weil es gibt keinen guten, es lässt sich nicht gut sprechen, 5i und so. Aber ich habe, als ich überlegt habe, was sich alles ändert, habe ich ja initial erstmal überlegt, was nehme ich denn aktuell wahr? Und das ist, Webseiten werden, sagen wir mal, immer seltener direkt gefunden als solche, sondern sie werden zusammengefasst von Maschinen, mir angeboten in AI-Overviews und Co. Und die wenigen Nutzer, die dann doch auf die Webseite kommen, die kommen mit einer Erwartungshaltung, die als prägt ist von anderen Schnittstellen, die sie erleben. Sie sind sehr viel mehr komfortgewöhnt, sie sind sehr schnell von der Webseite enttäuscht, wenn die nicht pronto reagiert, wenn die Suche nur eine Liste erzeugt, statt mir irgendwie einen Chat oder eine Antwortmöglichkeit zu bieten. Und die fünf Dinge, die ich als Facetten oder als Bereiche identifiziert oder wahrgenommen habe, sind halt, ich habe es jetzt, weil es dann besser ist, ne, mit den I's, also habe ich gesagt, einmal ist das Thema Interaktion. Wie arbeiten, wie interagieren wir mit der Webseite? Wird sich ändern, weil nicht mehr nur wir als Menschen, sondern auch Maschinen mit dir interagieren. Dann haben wir das Thema Individualisierung. Und die Webseite ist nicht mehr nur eine Webseite, sondern sie kann Millionen unterschiedliche Webseiten sein. Ja. Früher undenkbar, weil wie willst du das eigentlich machen? Heute mit KI, hochpersonalisierbar, in Minutenschnelle und nur für den Moment eine gültige Webseite für mich erstellen. Offen, mitweit hätte eine Cloud. Ich habe gerade einen Vortrag gehört. Ich gehe jetzt auf eine Webseite und dort steht, du kriegst 300 Euro erlassen bei meinem Coaching zum Thema Webseite der Zukunft. So, alles hoch individualisierbar in dem Moment. Das ist das zweite I. Das dritte ist Interfaces. Wir erleben mittlerweile viel, wenn man noch Screen, aber es wird zunehmend auch bildschirmlose Interfaces geben, sei es Ton, sei es, habe ich jetzt als Feld nicht aufgemacht, aber ganze Augmented Reality, Virtual Reality, Dinge, die also fast ohne Screen funktionieren, das ist das dritte I. Inhalte, also wie bauen wir Inhalte auf, was muss eigentlich da sein, das ist eigentlich das Normalste, wo man jetzt schon sagt, die Entwicklung zeichnet sich ab, ich muss Inhalte so strukturieren, dass sie Nutzer abholen, nicht, dass sie mein Unternehmen bestmöglich mit von A bis Z präsentieren, sondern dass die Probleme des Nutzers identifizieren und lösen. Das fünfte ist Infrastruktur, das habe ich nur deswegen mit reingenommen, weil I für Infrastruktur sich besser in diesem 5i macht als Souveränität. Mir geht es aber eher darum, wir müssen uns abhängig machen von großen Dienstleistern, nicht nur über See, sondern auch insgesamt Monopole versuchen zu vermeiden und autark und souverän Dinge betreiben zu können. Und da wird momentan viel Lobes drüber geschrieben. Fakt ist, es ist mit mehr Aufwand verbunden, aber es ist eine Sache, eine Rechnung, die auf lange Sicht total aufgeht. Ja. Das sind die 5i, also Interaktion, Interfaces, Individualisierung, Inhalte und Infrastruktur.
Ja, ich denke, du hast ja auch so ein paar Tipps genannt, gerade auch was Inhalt beispielsweise anbelangt. Eine Sache, die mir so hängen geblieben ist, man muss sich halt überlegen, wie fragen Leute eigentlich heutzutage nach Inhalten, ne? Und es ist halt ganz häufig so, hey, was ist... Ja, du hast, glaube ich, gesagt, der günstigste Anbieter für Infrastruktur, ja, klar, Mittwald. Man müsste im Mittwald auf der Webseite im Idealfall ein FAQ haben, wo halt dann drin steht, wir sind so günstig, weil, und dann wird es halt erklärt oder ähnliches. Und das ist ja die Gestaltung, wie man den Inhalt anpassen muss heutzutage auf der Webseite im Vergleich zu dem, wie man es vielleicht früher gemacht hat, wo man viel Freeze-Text hatte, wo man viel einfach informiert hat sozusagen, mehr sozusagen den User Nutzen im Fokus zu haben.
Genau, total richtig. Wir merken ja jetzt schon, für lange Absätze hat keiner mehr Zeit, auch zum Lesen. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Man ist also schon seit jeher jetzt dazu mehr zu Bullet Points und kurzen Abkürzungen oder Abschnitten übergegangen. Und jetzt wird es noch stärker in Richtung von, ich komme mit einer Intention oder einem Problem auf die Webseite, ich möchte unmittelbar eine Antwort, eine Lösung dazu haben. Und natürlich geht das damit einher, aber das ist ein guter, auch für die Unternehmen wichtiger Schritt. Ich muss mir überlegen, was ist mein USP am Markt? Was ist mein Verkaufspunkt? Warum sollte man nicht wählen? Das sind Inhalte, die muss man nach vorne stellen. Alles andere, wo man gesagt hat, Webseiten haben ja oftmals auch so eine Art Lexiker und Charakter abgebildet, haben viel allgemeines Blabla, so im Ratgeberduktus. Das wird alles wegfallen. Das ist Content, der total austauschbar ist und nicht auf die Firma münzt. Und ich muss mir selber überlegen, was macht mich denn besonders? Mhm. Und das ist eine wirklich schwierige inhaltliche Auseinandersetzung, die Firmen machen müssen. Und man merkt, dass sie sich davor scheuen und immer erstmal vorschieben, nee, warte mal, das und das, so muss unsere Website aussehen. Wenn wir Briefings bekommen für Webseiten, dann ist das oft, ja, muss da schon was überlegen. Wenn man dann sagt, worauf basiert denn die Überlegung? Ist das Daten und Faxen? Ist das Bauchgefühl? Oder ist das einfach, weil man es immer so gemacht hat? Dann kommt selten Daten und Fakten. Obwohl ich glaube, das jetzt wirklich der Punkt wäre, wo man sagt, ich stelle Inhalt bewusst um auf der Webseite, ich lasse auch Sachen aus und ich konzentriere mich auf Dinge, bei denen ich wirklich merke, das unterscheidet mich. Weil das wird nachher ja auch das Thema sein, bei dieser Content Flut, bei allem, was so auf einen einprasselt, ich muss irgendeine Art Unterscheidungsmerkmal haben. Das muss ich auf möglichst gut und konsequent über alle Kanäle sozusagen bespielen oder breitdrehen.
Okay, das ist der inhaltliche Aspekt. Wenn man jetzt darüber mal nachdenkt, der technische Aspekt. Klar, wir wollen irgendwie, dass ja die Bot-Crawler, die auf unsere Website kommen, irgendwie auf die LLM-Brawler sind, ne? Dass die LLMs auch von unserer Website überhaupt erstmal lernen dürfen. Das ist so ein Aspekt. Was muss man denn da technisch für tun?
Es gibt ja für Suchmaschinen seit jeher so eine Robots.txt oder Anweisung, die man dem Server mitgeben kann. Welche Verzeichnisse dürfen indexiert werden? Welche sind für dicht gesperrte Zone? Genau das Gleiche gibt es natürlich auch für die Large Language Models, diese LLMS.txt, das ist irgendwie im Deutschen wahnsinnig schwer buchstabieren oder ausbreiten. Die soll genau das bieten und Google und Co. OpenAI haben schon gesagt, sie wollen sich auch committen, wenn sie darüber explizit ausgeschlossen werden, dann werden sie das auch berücksichtigen. Explizite Einladung braucht von den Systemen gar keins mehr. Es ist im Moment nach amerikanischer Lesart, oder so wie man das kennt, better safe than sorry, better sorry than safe. Also im Grunde genommen ist ja umgekehrtes Prinzip. Ah, okay. Immer erstmal machen und wenn es nicht rechtens ist, dann sich nachträglich entschuldigen. Ja, genau. In den USA kommt diese Taktik halt sehr häufig und gerade bei diesem, ähnlich wie bei Google Street View damals, ne? Überall langfahren, erstmal Fotos machen und dann nachher warten, ob jemand widerspricht. Ähnlich ist ja bei den Bots. Erstmal nehmen die alles, was nicht explizit verboten ist und vereinnahmen das. Und dann müsste man sich nachträglich versuchen, dabei auszutragen. Und neben diesen kleinen technischen Sachen ist, glaube ich, das, was wirklich Relevanz hat, alles, was SEO seit jeher macht, nämlich semantisch strukturieren und Inhalte gut aufbereiten, ist sozusagen die Basics, werden auch für Geo weiterhin relevant bleiben. Und es kommt da halt dazu, dieses Thema, was bei Google auch schon über dieses EEAT-Prinzip, also Expertentum, Autorität, also Bekanntheit, Trust, sind alles Elemente, die in Geo auch eine Rolle spielen. Deswegen hatte ich in meinem Vortrag auch gesagt, Markennennung, Markenbekanntheit, Markenreputation ist auch was unmittelbar auf solche Sachen mit einzielt. Okay. Das merken wir auch bei Kunden, je nachdem, wie stark die in Portalen gelistet sind, wie stark die in irgendwelchen Dingen vorkommen, was die für sonstige Medienarbeit haben. Umso stärker werden die auch in LLMs berücksichtigt, wenn man konkret fragt nach, nenn mir den besten Anbieter für, nenn mir die sinnvollste Variante von. Dann kommen Dinge, die halt nicht nur auf der Website selber gut aussehen, sondern die auch Reputation, Brand, Reichweite.
Das heißt, also man muss die Website so aufbereiten, dass sie natürlich auch sehr maschinenlesbar ist. Das heißt, Results, Christian, du hast vorhin gesagt, ne, werden anderweitig dargestellt, vielleicht direkt im Chat von ChatGPT oder von Gemini oder so. Die Frage ist ja dann, wann ist denn dann meine Webseite eigentlich erfolgreich? Wie misst man das denn heute? Ne? Das war ja auch eine Frage, die aus dem Publikum nochmal kam.
Ja, ich würde sagen, also du hast ja weniger Besucher dann tatsächlich auf deiner Webseite in Zukunft wahrscheinlich, weil die ja schon vorher oft abgeholt werden. Ja. Aber ich glaube, dass die auf deine Webseite kommen, die sind halt besser qualifiziert. Also, weil die ja schon vorher sozusagen mit Content gefüttert werden. Und wenn die sich dann entscheiden, den Weg weiterzugehen in eine bestimmte Richtung, dann wollen die auch auf deine Webseite. Und dann kannst du die natürlich immer noch verscheuchen, indem deine Webseite gruselig aussieht. Ja. Ja, das ist ja immer möglich. Ja. Du darfst irgendwie...
Wir haben schon eine Erwartungshaltung, sagtest du,
Claudia. Genau, ne? Weil ich glaube, sie sind halt sehr verwöhnt mittlerweile, weil das ist halt so, wir kennen das aus den früheren Jahren, da haben wir viele Webprojekte bekommen und dann stand am Ende das Thema Anforderung Suche. Da haben die Leute gesagt, es ist relativ einfach, wir brauchen eine Suche so ähnlich wie Google. Da haben wir den Leuten erklärt, klar, für euch sieht das nach einem Suchschlitz aus. In Wirklichkeit hat Google oder Alphabet als Muttergesellschaft, die haben halb Alaska unterkellert, die haben Serverfarmen, die sind so groß wie Nordrhein-Westfalen und die betreiben diese Suche mit Tausenden von Mitarbeitenden und ihr sagt, ihr wollt auf der Webseite eigentlich nur sowas wie eine Google-Suche. So, das, da fehlt halt so ein bisschen die Einschätzung, wie wichtig und wie aufwendig sind sehr, sehr einfache Sachen. Und das ist ja was bei Menschen immer ein bisschen so eine Herausforderung ist. Es gibt Dinge, die sehen sehr einfach aus im Sport und Co., sind aber sehr, sehr schwer zu erlernen. Dann gibt es Dinge, die sehen sehr, sehr schwer aus, sind aber sehr, sehr einfach zu erlernen. Das ist der Unterschied zwischen einer Bodenkür und einem Kartentrick. So, und das sind zwei Sachen, die muss man auf dem Web berücksichtigen. Und wenn es um so eine Sachen geht, wie, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber ich habe mir auch das war nicht so richtig aufgenommen. Ich glaube, es war das Thema, wie machen wir es eigentlich messbar dabei?
Genau.
Und was die Leute erwarten, deswegen, wir kamen von der Erwartungshaltung. Ja. Ich glaube, genau, man müsste halt stärker Metriken auch qualitativer Natur erfassen. Die können nicht nur im Web stattfinden, aber zum Beispiel hat die Website eine Erwartung erfüllt. Und das kann natürlich entweder eine Conversion sein, also wenn es jetzt ein Vertragsschluss ist, ein Kauf oder was auch immer, dann ist das eine klassische Conversion, also konvertiert die Webseite, aber das andere ist auch, trägt sie zu meinem Unternehmenserfolg bei, indem sie ein positives Bild nach außen vermittelt, indem sie Leuten auch in anderen Bereichen mehr Sicherheit gibt oder aber indem sie halt wirklich, und das kann man ja dann erst sozusagen mittelbar messen, indem sie LLMs das richtige Futter bildet, damit in der richtigen Art und Weise über mich gesprochen wird. So, und das ist natürlich, das ist schwer, wirklich quantitativ zu messen. Es ist, glaube ich, aber eine Mischung aus verschiedenen Metriken und dann wird es eher eine qualitative Messgröße. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Krux, warum man das den Menschen nicht so einfach vermitteln kann, auch Unternehmen. Weil früher hat man bei Suchmaschinenoptimierung sehr, sehr schnell sagen können, pass auf, wir messen uns daran, bei wie vielen Suchbegriffen seid ihr auf Platz 1. Ob das Sinn gemacht hat oder nicht und ob die jetzt bei Messbrötchen, die Versicherung auf Platz 1 war, das, ne, ob der dann drauf geklickt hat, auf der Webseite nicht gesagt hat, hey, hallo.
Hat viel Besucher gehabt, aber auch eine hohe Bounce Rate, weil die Leute gesagt haben,
es passt ja gar meiner Erwartung.
Was ich will. Genau.
Und da konnte man aber natürlich sehr einfach messen und SEO-Agenturen waren sehr gut darin zu sagen, pass auf, wir sind unser Geld aber 100-mal wert, weil das war ursprünglich Position, dann mit Sistrix, was auch immer nachgewiesen, hey, über den Zeit, jetzt bist du so oft präsent. Wenn das nicht mehr die Zielgröße ist, weil halt zwei Drittel gar nicht mehr Suchergebnisse anklicken, sondern von Google die Sachen initial dann anschauen, dann muss man wirklich andere Größen und Metriken entwickeln und da ist noch nicht alles ausdefiniert, würde ich sagen. Es gibt noch Gestaltungsspielraum und es muss eine Mischung sein aus teilweise quantitativer Analyse, also dann doch, wie viele Rezitationen bei bestimmten Begriffen habe ich in LLMs und das kann man erfassen, dafür gibt es Softwarelösungen, die nichts anderes machen, als die ganze Zeit LLMs fragen und prüfen. Deswegen sind die auch sehr teuer als Software-as-a-Service-Lösung, weil die quasi so Tokenschleudern sind.
Also,
und einer qualitativen. So, ich mache Umfragen auf der Website, ich mache Umfragen an den Stellen, wo ich mit den Leuten, mit meinen Kunden oder Interessenten in Kontakt komme. Pass auf, wo hast du mich gefunden? Wie war das Erlebnis? Ist das durchgängig? Wir haben natürlich alle einen Vorteil, die an dieser Conversion-Strecke nicht nur einen digitalen Endpunkt haben. Also ich unterschreibe jetzt einen Vertrag online oder ich mache kaufen, sondern die so eine Art Service oder Verlängerungsstrecke offline haben, weil da kann man sowas noch viel besser prüfen. Und das kennen wir ja auch. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann ist für mich mit dem Kauf ein Teilprozess abgeschlossen. Den kann aber der Verkäufer auch nutzen, um sozusagen mit mir so eine Art After-Sales-Beziehung einzugehen. Also ich habe mir neulich Nokia-Steger gekauft, bin sehr zufrieden damit. Und der Verkäufer, der Online-Shop, hat nicht mir die Rechnung als letzten Kontaktpunkt geschickt, sondern natürlich eine Woche später, wo er von ausgehen konnte, der Steger ist jetzt bei mir angekommen. Hey, dein neuer Steger, wie sieht's aus? Spielt er sich gut? Lass uns ruhig eine Rezension da und so weiter. Ja. Dann natürlich klassisch Cross-Selling. Dein Steger mag jetzt zwar gut sein, aber möchtest du nicht noch ein neues Griffband, das. Und dass das
dieses Ding weiter ausbaut.
Genau, dass man das entweder halt im Digitalen, das wäre natürlich der einfachste Schritt, weil er auch voll automatisierbar ist. Da ist mir schon bewusst, dass es kein Mensch geschrieben hat, sondern dass es die Marketing-Engine ist, die da hinten dran ist. Aber man kann sowas ja auch im Analogen weiterführen und sowas verstärken. Und das bedeutet Arbeit und es bedeutet auch Aufwand, aber es führt am Ende dazu, man hat nicht mehr sehr generellen und breit gestreuten Aufwand für wenig. Also wieder dieses Thema 10.000 Webseitenbesucher, die kaufe ich mir jetzt über SEA, SEO, was auch immer und habe dann nachher hoffentlich einen Funnel.
Rotflinte.
Wo du am Ende zumindest zwei irgendwie bei, muss ja irgendwie gehen.
Ja.
Sondern dann muss ich halt jeden einzelnen Kunden ein bisschen mehr bepuscheln, muss den halt auf einer Veranstaltung nochmal ansprechen, was auch immer. Aber dann habe ich einen, der tatsächlich, dann sieht der Funnel nicht mehr so
das
aus.
Das meinte ich halt, dass die dann einfach qualifizierter sind, weil die einfach sozusagen ja schon so viele Schritte, die jetzt abseits unserer Webseiten passieren, dass...
Genau, und das, der zweite positive Aspekt dabei ist, du hast halt einen Kunden, nicht mal als Einmalkunden und selbst wenn es ein Gut ist, was du nur alle 3 Jahre ersetzt oder so, hat die Wissenschaft auch gezeigt, je stärker du so ein Bonding in dieser Nachbeziehung aufbaust, desto eher ist das nachher auf Recurring Revenue, also wiederkehrender Umsatz oder halt für Cross-Selling eigentlich ideal vorbereitet.
Ja,
also
die kommen ja dann nicht mehr über welche Assistenten, sondern...
Wolltest du sagen, die haben dann den direkten Weg zu dir. Du sagst denen, pass auf, ist schön, dass du ursprünglich mal darüber gekommen bist, aber jetzt kennen wir uns ja.
Ja.
Und ich bin tatsächlich geneigt jetzt, ich habe das Griffband schon im Warenkorb zu meinem Mockstecker. Aber ist das so einfach, wie es mir das macht, in der Mischung mit dem positiven Gefühl, was ich hatte, da gibt mir kein... So, ich würde jetzt auch nicht irgendwo wilden Preisvergleich wieder anstupsen. Ja. Ich habe im Hinterkopf...
Das hast du ja schon erledigt.
Erstens, aber eher für den Schläger. Also ich könnte jetzt irgendwo lang gehen und sagen, gibt es das Griffband nicht irgendwo billiger? Aber ich habe mit dem eine bestehende Beziehung, wenn auch eher so reserviert. Aber er hat sich um mich bemüht gekümmert, nachgefragt. Ja. Ich habe schon... Die ersten Schritte, wie eine Registrierung oder eine Adresseingabe und so weiter, Hinterlegung von einer Zahlart und so weiter, alles schon da. Das heißt also, ich selber überlege mir jetzt, wie wichtig wäre mir ein Euro Ersparnis? Was bin ich bereit dafür noch an Komfortverlust wieder zu riskieren? Und das ist ein Motor, glaube ich, den müssen Unternehmen, egal ob sie Dienstleistungen, Produkte oder irgendwas anderes verkaufen, das müssen die Leute stärker im Hinterkopf behalten, weil es ist viel einfacher, bestehende Kunden gut zu behandeln und zu intensivieren. Sehr incentivieren, dass sie neue Sachen kaufen, als jetzt Neupoint zu gewinnen. Gerade
ich glaube, das galt eigentlich immer schon, ne? Aber jetzt erst recht wahrscheinlich.
Also gerade vor dem Hintergrund, dass man früher gesagt hat, du, ich muss mir gar nicht so viel Mühe geben, weil das Neukundengeschäft, ich erreiche ja meinen Markt. Und im Moment merken wir halt, dass, also gerade jetzt bei mir aus Agentursicht, diese Content-Flut, es gibt tausende von Agenturen und alle können mit KI und Co. alle möglichen Kundengruppen vorselektieren, und beschießen mit irgendwelchen extrem gebrandeten Akquisebriefen und so weiter. Man kommt gar nicht mehr her, man ist nicht mehr sichtbar in diesem Boost. Das heißt also, neue Kunden in dieser Kontenflut zu gewinnen, schwierig. Bestehende Kunden pflegen und weiter anreichern oder das Geschäft dort vergrößern, deutlich einfacher.
Ja.
Kim, vielleicht machen wir hier an der Stelle einen kleinen Cut.
Ich glaube, zu viel, oder?
Nein, das nicht. Ich glaube, wir könnten noch weiter in die Thematik
eintauchen. Hier geht's weiter, ne?
Hinter uns wird die Bühne schon so halb aufgebaut, da ist schon alles voll. Wir sind nämlich immer noch hier auf dem Mittwald Head in the Cloud Festival.
Genau, André, cool.
Vielen Dank für deine Einblicke.
Ja, schön, dass du dabei warst. Ja,
vielen Dank auch für die Info.
Vielen Dank, schön.
Ja. Für alle, die zugehört haben und es euch weiter interessiert. Wir haben noch ein paar andere Folgen hier vom Event. Hört es euch doch mal an. Danke, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.